Herzlichen Dank für das freundliche Willkommen hier bei euch. Heute Morgen wurde ich schon begrüßt mit der Erinnerung, dass ich ja schon mal hier gewesen sei. Das ist richtig und ich kann mich daran auch recht gut erinnern. Ich habe allerdings nachgeschaut gestern Abend, weil ich natürlich jetzt auch aus dem Gedächtnis, das sage ich ehrlich, das Datum nicht mehr wusste. War am 26. Juli 2008. Ein paar Jahre her und doch habe ich gute Erinnerungen an damals auch. Damals war meine Aufgabe eine andere im Jugendbereich in Hannover. Jetzt ist wieder eine andere Aufgabe dran, so ist das. Wer von euch weiß noch das Predigtthema von damals? Du weißt das noch? Das stimmt. Unglaublich. Das gibt es tatsächlich manchmal. Ja, ich würde dann heute diese Predigt nicht nochmal halten, wenn sich jemand daran erinnert. Ich weiß ja nicht, es waren Kinder gerade hier. Doch, da hinten sehe ich doch so einen kleinen jungen Mann. Ich würde jetzt keine Kindergeschichte erzählen, aber vielleicht kann die Mutti das als ein Angebot weitergeben. Jetzt kommt ja die Predigt. Dort hängt die Uhr, 2-3 Stunden. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, aber für Kinder ist das ja gefühlt sehr lange. Wenn der kleine Mann möchte und malt mir ein Bild in dieser Zeit der Predigt und schreibt seinen Namen drauf, dann kriegt er Post von mir nächste Woche. Das ist ein Angebot. Wenn er sagt, ich habe keine Lust zu malen, irgendwas betrifft jetzt dich, kleines Mädchen, da auch herzlich gerne. Also wenn ihr mir was malt und gebt mir das am Ende, wenn wir uns verabschieden, Namen draufschreiben, ganz wichtig, dann schreibe ich euch, dann kriegt ihr Post nächste Woche, so mit Briefumschlag und Briefmarke. Wisst ihr, was eine Briefmarke ist? Ja, wisst ihr noch, sehr gut. Aber ihr müsst nicht, es ist ein Angebot. Wenn die Erwachsenen malen, dann sehe ich das von hier vorne. Na gut. Ich möchte zum Predigtgedanken kommen und möchte euch einladen, wenn ihr denn mögt, mit mir zu lesen, Matthäus Kapitel 14. Und dort lese ich ab Vers 22. Matthäus Kapitel 14 von Vers 22. Dort steht: Und alsbald, ich habe ja die Luther-Übersetzung, alsbald trieb Jesus seine Jünger in das Boot und vor ihm hinüber sollten sie fahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als Jesus das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger sahen auf dem See gehen, erschraken sie und meinten, es ist ein Gespenst, und sie schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost. Ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es? So befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und Jesus sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als Petrus aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor Jesus nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Das Bild vom sinkenden Petrus ist uns ja sehr geläufig. Man kennt es auch in der Kunst. Viele Maler haben diese Situation, wie Petrus versinkt und Petrus ihn greift, gemalt und versucht darzustellen. Und dem einen ist es mehr gelungen, dem anderen weniger. Jeder hat über diese Situation des Ertrinkens, des Innotseins vermutlich schon mal nachgedacht, sich vielleicht sogar damit identifiziert. Es wird berichtet, dass der erste Reichskanzler Otto von Bismarck einmal in seine Amtsstube gekommen sein soll. Und in dieser Amtsstube hingen mehrere Gemälde und Bilder an der Wand. Unter anderem ein Bild von ihm selbst in Uniform und ganz stramm, wie man eben sich so einen richtigen Reichskanzler vorstellt, mit gerader Uniform und schnittig und stolz und selbstbewusst. Und es gab in dieser Stube auch ein Bild von dieser Geschichte aus der Bibel, von dem Petrus, der dort versinkt. Bismarck soll an einem Tag mal, als er da wieder reinkam, gesagt haben, und schaut auf das Bild, wo er selbst abgebildet ist: Das bin ich nicht. Und dann dreht er sich um und schaut auf das Bild des Petrus, der da versinkt, und sagt: Vielmehr bin ich dieser dort. Wie gesagt, das ist überliefert. Es ist schwierig immer mit solchen Quellen, aber wahrscheinlich hat es sich so zugetragen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht hat mancher von uns in Situationen, wo es schwierig war, auch schon innerlich geschrien: Herr, hilf! Es hat alles keinen Sinn. Die Probleme sind schwerwiegend. Was soll man denn tun? Und die Geschichte ist insofern hochspannend, auch wenn sie so bekannt und so alt ist für uns, die wir sie schon oft gelesen haben, hochspannend, weil ja das, was wir uns oft wünschen in schweren Momenten des Lebens, das geschieht hier dem Petrus. Und vielleicht lohnt es sich deshalb eben nachzulesen und zu überlegen, warum geschieht es ihm und wie geschieht es ihm. Und vielleicht ist das auch für mich genauso bedeutend. Die Geschichte beginnt damit, dass Jesus die Jünger verabschiedet und nötigt und sagt: Geht schon mal los, fahrt schon mal Richtung Abendquartier, ich komme später nach. Gefällt mir gut. Ich bin Predigerssohn und ich habe es überhaupt nicht gemocht, immer zu warten. Der Vater hatte irgendwo die Predigt und war mal mit dabei oder in der Gemeinde und immer hat man gewartet und es nahm kein Ende. Noch hier ein Gespräch und hier ein Gespräch. Ich finde Jesus klasse. Jesus sagt: Ihr geht schon mal los, es dauert noch, ich muss sie noch verabschieden. Steht ja hier, bevor er sie gehen lässt. Heißt, er hat sich von den Menschen verabschiedet, mit denen er hier zusammen ist. Die Speisung der 5000 hat eine Weile gedauert. Für jeden noch ein gutes Wort. Meine Töchter, ich habe drei Töchter, die sind nun auch Predigerskinder, die sagen, wenn du das so erzählst von deinem Vater, du bist halt auch nicht viel besser. Und man muss warten und dann kommt die Jüngste und sagt: Gib mal den Autoschlüssel schon. Und ich sage aber: Nicht wegfahren, sie ist 13. Jesus hat das scheinbar gemerkt, die Jünger sind ungeduldig. Was sollen die daneben stehen, wenn Jesus noch jedem da ein gutes Wort sagt, mit ihnen spricht? So die erste bemerkenswerte Szene. Jesus hat ein Herz für seine Jünger. Wie ungeduldig sie sind und dass sie genervt sind von mancherlei Menschen, das wird an vielen Situationen deutlich. Und Jesus erspart es ihnen an diesem Abend und sagt: Geht schon mal los, ich komme später nach. Jesus entlässt dann am Ende diese Gruppe und verabschiedet sie und dann geht er nicht den Jüngern nach, sondern geht alleine ins Gebirge auf einen Berg, um dort zu beten. Die Jünger sind mittlerweile auf dem nächtlichen Wasser allein. Man kann davon ausgehen, dass es bereits dunkel ist. In Palästina wird es das ganze Jahr über immer relativ zur gleichen Zeit, circa 6 Uhr abends dunkel. Das ist einfach so, heute wie damals. Die Jünger sind schon auf dem nächtlichen Wasser allein und sind losgerudert und denken: Naja, irgendwie der Heiland wird dann schon kommen. Jesus wird dann schon sagen, er hat uns gesagt, wir sollen schon mal losfahren auf die andere Seite des Sees. Die Jünger sind allein, Jesus ist nicht da und sie wissen auch nicht, wo er ist. Sie wissen nicht, wo er ist. Hat er ihnen nicht gesagt. Er hat nicht gesagt: Ich bin auf diesem Berg dort, wenn ich dann die verabschiedet habe, sondern: Geht vor, ich komme nach, hat er gesagt. Weißt du immer, wo Jesus ist? Vielleicht gerade dann, wenn du mit schweren Fragen und mit Gott ringst. Sie wissen es nicht und sie geraten zudem noch in Seenot. Wer einmal eine Notsituation auf dem Meer, auf dem Wasser erlebt hat, der weiß, da ist man voller Anspannung und Erregung. Da sind alle Sinne angespannt und man überlegt, was passiert als nächstes. Herr, warum hilfst du nicht? Ich habe in meiner Zeit als Jugendabteilungsleiter viele Jahre lang Segelfreizeiten mit jungen Leuten gemacht. Großes Schiff, also ein altes, großes Segelschiff, oben an der Ostsee ging es meistens los. 20, 25 junge Leute Richtung Dänemark, Schweden, also Skandinavien. Und in jedem Jahr, man konnte fast drauf warten, gab es auch Stürme oder mindestens einen heftigen Sturm. Bei ruhiger See waren die Jungs galant und hilfsbereit und haben dem Mädchen geholfen. Komm, ich zieh dein Segel mit hoch. In Notsituationen lernt man ja Menschen tatsächlich kennen und was sie so tun. Und ich denke an einen Sturm, der so heftig war, dass man wirklich, es war auch abends, es war dunkel, wir waren von Kopenhagen unterwegs Richtung Süden. Der Sturm war vorhergesagt, aber selbst der Kapitän, der sehr erfahren gewesen ist, sagte, wir müssen weiter, weil wir ein bestimmtes Ziel haben. Und zwischen Dänemark und Schweden ist ja eigentlich am Tag ein gutes Gefühl. Auch wenn das etliche Kilometer sind, man sieht dort Schweden, man sieht hier die Küste von Dänemark. Und solange man Land sieht, kann ja nichts passieren. Denkt mancher. Haben vielleicht die Jünger auch gedacht. Und der Sturm wurde immer heftiger auf der Ostsee damals. Und irgendwann alle mit Rettungsweste um, keiner war unter Deck. Wenn man bei Seegang unter Deck ist, wird einem erst recht übel. Alle waren oben mit dem Karabiner angehakt, irgendwo an der Reling, und eben, dass man fest und sicher war. Und die Wellen wurden immer höher, 4, 5 Meter, 6 Meter hohe Wellen. Das Boot ging immer über die Wellen drüber. Ich habe bei jeder Welle gedacht, meine Güte, lieber Gott, nun lass doch das wieder mal ruhig werden. Du kannst es doch. So eine Geschichte selbst sagt ja hier, und Jesus hat das Meer bedroht. Nichts passiert. Die jungen Leute, die haben gebetet, manche lauthals, lieber Gott, sterben oder an Land, sterben oder an Land. Ich höre einen noch, der das laut sagte. Wir hatten am Abend spannende Bibelstunde. Das war mal eine ganz andere Thematik über Glauben. Und einige waren so aufgeregt und fragten den Kapitän, der Einzige, dem das Boot gehörte, alles andere haben ja die jungen Leute gemacht, und haben gesagt, Laurenz, was passiert jetzt, gehen wir unter? Und er sagte, seid ganz ruhig, wir gehen nicht unter, wir schwimmen immer oben, so oder so rum, das Boot ist aus Holz. Ja. Er war ruhig, er wusste, was dieses Schiff aushalten kann. So ist das manchmal, wenn man auf See eine Notsituation erlebt, da hat man alle Hände voll zu tun, die Jünger vielleicht mit Wasser schöpfen und manche mit Ruder halten, um irgendwie die bestmöglichste Richtung zu bekommen, um nicht komplett von Wellen getroffen zu werden. Notsituationen gibt es ja auch ohne Wasser und ausreichend. Tag für Tag muss man seine Gedanken zusammenhalten. Ich gestehe euch in dem Dienst, den ich zurzeit auch tue, man muss die Gedanken so sehr zusammenhalten, weil es so viel ist. Und manchen Zettel und manche Notiz machen, die einen dann rettet, bevor man Dinge auch übersieht. Und dann sind Herausforderungen und Schwierigkeiten. Alles zu bedenken und nichts Wichtiges zu vergessen. Wir kennen die Situationen, in denen sich unsere Sorgen und unsere Überlegungen, vielleicht um Familie, um Angehörige, vielleicht auch um die Gemeinde oder um Nachbarschaft oder um Spannungen, wo sich das hier alles immer mehr dreht. Und dann guckt man vielleicht noch Nachrichten im Fernsehen und sieht diese Kriege und diese Hinrichtungen und fragt sich, meine Güte, lieber Gott, was ist denn überhaupt noch gut? Und wir kennen das Mühlrad von Anforderungen, das uns manchmal schwindlig machen kann im Kopf. Können wir in solchen Situationen überhaupt noch eine Gehirnzelle frei haben, wo sich der Glaube abspielt? Könnt ihr euch vorstellen, dass der Glaube nicht, wenn wir irgendwelche schwierigen Momente zu klären haben, dann ist doch der Glaube ein Abirren vom eigentlichen Thema. Das kann man sich doch gar nicht leisten. Glaubt ihr, dass die Jünger in diesem Augenblick des Sturmes auch nur einen Gedanken, eine Gehirnzelle frei hatten, in der sich der Glaube abspielte? Wenn ich die Reaktion der Jünger auf das Erscheinen Jesu lese, haben die alles andere im Kopf gehabt, aber nicht ihren Glauben. Ist nicht jeder Gedanke an Gott ein Abirren vom eigentlichen Thema und Aufgabe, die wir gerade haben und die uns beansprucht? Ist der Glaube vielleicht nur ein Gedanke? Also wenn Menschen wie die Jünger im Boot sitzen, Seesturm erleben, in Not sind und dann im Grunde nur um sich schreien und um Hilfe rufen, dann hat doch das mit Glauben überhaupt nichts zu tun. Hat denn also Glaube nur eigentlich eine Bedeutung als ein Gedanke, der hier oben im Kopf ist, vielleicht ein bisschen im Herzen? Ist der Glaube mehr? Was ist denn der Glaube? Ich weiß, woran ich glaube, haben wir vorhin mit fester Überzeugung gesungen. Lied 300 und so weiter. Ich weiß, was fest besteht. Das haben die Jünger damals nicht gesungen. Auf dem See in der Not. Wenn man den Glauben ernst nimmt, ihr Lieben, dann kann einen das manchmal schon irre machen. Ich kann euch gestehen, dass ich in solcher Notsituation auf dem Wasser, ich hatte die Verantwortung für 25 junge Menschen, in solcher Notsituation innerlich auch fast irre geworden bin und zu Gott gerufen habe, gesagt, meine Güte, lieber Gott, mach irgendwas. Wenn das Boot hier absackt und untergeht, dann hoffentlich denkst du dran, dass ich mit untergehe, dass du vielleicht die Hälfte der Besatzung verlierst, nach Hause kommst, den Eltern sagen musst, ja, eure Kinder, tut uns ja leid, das Boot ist untergegangen, wir haben es nicht alle überlebt. Unvorstellbar, die Verantwortung. Das kann einen schon irre machen. Lieber Gott, man betet und nichts passiert. Stundenlang in dieser Nacht, auf dieser nächtlichen See zwischen Dänemark und Schweden, es war immer heftiger, es wurde nicht weniger. Es war so heftig, dass wir nicht mehr, es waren einige Häfen auf der Strecke. Und der Kapitän sagte, der Seegang ist so schlimm, dass wir mit dem Schiff nicht unbeschadet in einen Hafen kommen. Wir müssen auf See bleiben, das ist das Sicherste. Wie verrückt. Im Riesensturm, wir müssen auf See bleiben, das ist das Sicherste. Er hatte recht, aber er hatte auch die Erfahrung, die hatte ich nicht. Wenn man den Glauben ernst nimmt und sich daran hängt, dann kann man manchmal auch irre werden, weil Gott eben nicht so hilft, wie man es gern möchte. Vielleicht auch bei unheilbarer Krankheit, bei schlimmen Dingen, die geschehen, bei jemand, der uns nahe steht, den wir verlieren. Da verabschieden sich morgens junge Eheleute und sehen sich ein letztes Mal. Wie oft geschieht das in der Welt? Betroffen sind wir immer dann, wenn es in unserer Nähe passiert, dass es dennoch tausendfach geschieht, dass Menschen ihr Leben lassen, ganz woanders. Welche Antwort haben wir denn dann von Gott? Was ist denn unser Glaube dann wert? Als junger Prediger, ich bin ja heute auch noch ein junger Prediger, glaube ich, da war ich ganz jung, war ich eingeladen in einem Gymnasium, in dem Ort, wo ich gewohnt habe. Der Lehrer dort sprach mich an, sagte, Sie sind Pastor, kommen Sie mal in die Abiturklasse, können über den Sinn des Lebens sprechen. Ich habe innerlich gefeiert. Ich habe gesagt, lieber Gott, super, 25 junge Leute in deine Hand gegeben und kannst ihnen was vom Glauben erzählen. Und ich habe mich vorbereitet. Ich habe mich gut vorbereitet. Ich habe gedacht, das ist eine einmalige Chance, die muss man doch nutzen. Und ich habe ihnen etwa 20 Minuten erzählt von Sinn des Lebens und Glauben und Bibel und warum ich Pastor bin und so weiter. Und dann kam, wie verabredet, die Zeit der Fragen. Und die ersten Fragen gingen gut. Ich konnte sie gut beantworten. Natürlich habe ich gebetet darum, dass der liebe Gott hilft und dass er da ein gutes Gespräch schenkt. Und da meldete sich ein Jugendlicher, der ganz hinten saß, junger Mann, und erzählte, dass sein Vater, hat er nie kennengelernt, der hat seine Mutter verlassen, als sie schwanger war mit ihm. Er hat sich immer einen Vater gewünscht. Und später ist dieser Vater tödlich verunglückt. Er hat ihn nie gesehen. Seine Mutter hat zurzeit Leukämie, sie wird nicht mehr lange leben. Und er möchte doch von mir gerne wissen, was für ihn der Sinn des Lebens ist. Ich habe angefangen nachzudenken und gemerkt, das ist eine der Fragen, die habe ich nicht einkalkuliert. Und als er so gerade fertig war, meldete sich der Nächste und ich dachte, gut, nimm den Nächsten dran, dann kann man nachdenken, was man darauf antwortet. Die nächste Geschichte war nicht viel besser. Und ich spürte, wie alle Augen auf mich gerichtet waren, auch der Lehrer voller Spannung jetzt wartete, was wird er denn nun antworten, der Pastor, zum Sinn des Lebens. Ich kann es euch heute nicht mehr genau sagen, ich habe einiges gesagt, aber ich habe ihn auch meine ganz ehrliche Hilflosigkeit in manchen Fragen, die so sind, beschrieben, dass wir letztlich Gott nicht erklären können. Wenn man den Glauben ernst nimmt, dann kann einen das schon manchmal irre machen. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Das gehört dazu, dieses Irrewerden auch manchmal daran, ob Gott hilft und in dem Glauben. Das gehört dazu. Selbst Christus ist im Garten Gethsemane und auf den Knien und sagt, wenn du irgendwie kannst, dann mach es anders. Er hat das genau erlebt an viel dramatischerer Stelle als vielleicht manches, was wir haben. Wie viele Augenblicke, das wäre die Gegenfrage, wie viele Augenblicke gibt es in deinem Leben oder in meinem, wo du klar und erkennbar sagen kannst, jetzt glaube ich, jetzt, das 12.17 Uhr, da an diesem Moment habe ich es ganz genau gespürt, im Herzen, im Kopf, im Verstand und um mich herum, die haben es gemerkt, jetzt glaube ich an Gott. Wie viele solcher Momente kannst du benennen? Die Jünger, die in diesem Augenblick, ich behaupte das einfach, mit Wasser und Übelkeit kämpfen, leben in diesem Moment nicht von ihrem Glauben. Sie wissen kaum noch, dass sie gläubig sind, dazu haben die gar keine Zeit. Die Jünger leben in diesem Augenblick nicht davon, dass Gott in ihnen wäre. Die Jünger leben davon, dass Jesus an sie denkt. Davon leben die Jünger in diesem Augenblick. Sie leben davon, dass Jesus in der Stille des Gespräches mit dem Vater an sie denkt, dort auf diesem Berg. Von abends bis morgens denkt und betet Christus für sie. Wenn wir davon ausgehen, dass er gegen Abend auf diesen Berg ging und wenn wir dann die vierte Nachtwache, diese Zeit wird uns im Text gegeben, nehmen, dann sind das 6, 7, 8 Stunden, die Jesus dort ist und betet. Könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus in dem Gebet mit dem Vater gesprochen hat, so nach dem Motto, war ja eine super Geschichte mit der Speisung der 5000, ist gut gelaufen, Vater, danke auch dafür und dann auch morgen ist wieder ein neuer Tag und lass mich ganz gut schlafen und morgen haben wir dann dies und jenes und mal gucken, wie das wird und was du so vorhast, was du durch mich tust mit den Menschen. Ich glaube nicht, dass das Thema war. Worum hat Jesus wohl gerungen, abends, nachts, in der Einsamkeit im Gespräch mit dem Vater? Könnt ihr euch wirklich vorstellen, dass seine Jünger, die Menschen, die er sich gesucht hat, die ihm mit ihm gelebt haben jetzt Jahre, und er wissend darum, dass die fast dem Tod preisgegeben sind, könnt ihr euch vorstellen, dass er daran gedacht hat und mit keiner Silbe beschäftigt war, wie es ihm geht, wo er mit dem Vater spricht? Ich kann mir nur eines vorstellen, dass er die ganze Zeit mit Gott, dem Vater, um seine Jünger gerungen hat. Ich weiß ja, wie sehr ich, und ich bin ja nur ein Mensch, unvollkommen und schuldig, wie sehr ich manches Mal mit Gott ringe, dass er meine Kinder, meine Familie behütet, dass es ihnen gut geht. Wie sehr mich das im Herzen bewegt. Wie viel mehr Christus um seine Jünger, um seine Kinder. Der Griff des Glaubens, mit dem wir an Jesus festhalten, ist manchmal bedrohlich locker. Die entscheidenden Dinge zwischen Gott und mir und zwischen Gott und dir passieren im Herzen Jesu. Wenn du alles vergisst, was ich hier erzähle heute, nimm diesen einen Satz mit. Die entscheidenden Dinge zwischen Gott und dir passieren im Herzen Jesu. Selbst ein Dietrich Bonhoeffer räumt ein und schreibt in einem Brief an seinen Freund Eberhard Bethge, kurz vor seinem Tod: Ich gehe wieder einmal durch Wochen, in denen ich wenig in der Bibel lese. Ich weiß immer nicht, was ich davon halten soll. Ich habe nicht das Gefühl einer Schuld dabei und weiß auch, dass ich mich nach einiger Zeit wieder mit Heißhunger darauf stürzen werde. Darf man das einen ganz normalen geistlichen Vorgang nennen? Ich neige fast dazu, so schreibt Bonhoeffer. Die entscheidenden Dinge passieren nicht in deinem Herzen. Wenn es um Glauben geht, dann wären wir verloren. sondern immer im Herzen Jesu. Die entscheidenden Dinge passieren im Herzen Jesu. Dort gibt es Beständigkeit, die fortwährend an dir festhält, und nur dort. Wäre die Gotteskindschaft von mir selbst abhängig, dann hätte ich sie vermutlich schon so oft verloren. Immer dann, wenn ich denke, es geht schon auch so. In der Geschichte Petrus, es geht schon auch so. Ich kann das auch, was du kannst. Hilf mir mal aus dem Boot raus, den Rest kann ich alleine. Wenn es von uns abhinge, wären wir längst verloren. Die entscheidenden Dinge zwischen Gott und uns passieren im Herzen Jesu. Nur bei Christus gibt es eine Liebe, die unablässig an uns festhält. Und nun kommt eben dieser Moment, diese vierte Nachtwache, wo Christus vor den Jüngern auftaucht und ich sag's mal übertragen, wo er sich uns offenbart. Es gibt einen Augenblick, wo wir nicht mehr allein sind und wo Christus plötzlich da ist. Wir können diesen Augenblick von uns aus nicht bestimmen. So gern wir das manchmal möchten, dass wir sagen, jetzt Herr, offenbare dich. Aber es gibt in jedes Leben, der sich Gott anvertraut und sich für ihn entschieden hat, diesen Augenblick dieser vierten Nachtwache. Es gibt diesen Augenblick, diesen Moment, wo wir nicht mehr allein sind. Es gibt kein Leben irgendeines Menschen, der sich mit ihm, mit Christus eingelassen hat, in dem das anders wäre. Für jeden von uns gibt es die Momente der vierten Nachtwache. Wir erkennen diesen Augenblick nicht an spektakulären großen Dingen, meistens nicht, sondern einfach an den Worten, hab keine Angst, ich bin es, der Heiland, fürchte dich nicht. Wir erkennen Christus nicht an seinem Äußeren, da ist er fast immer verhüllt, so wie wir biblische Geschichten ja auch kennen. Wir erkennen ihn immer nur an seiner Stimme und an der Botschaft. Wenn unser Herz spürt, dass da jemand uns zuspricht, hab keine Angst und fürchte dich nicht, ich bin es. Wo wir diesen Zuspruch wahrnehmen inmitten unserer Verwirrung, unseren Fragen, da ist der Heiland da. Petrus hat plötzlich nicht nur keine Angst mehr, Petrus ist ja ganz spannend vor der stürmischen See, die tobt immer noch. Vers 32, wir lesen, der Sturm tobt immer noch. Jesus ist da, hat sich zu erkennen gegeben und die Jünger können aufatmen, der Heiland ist ja da, dann wird ja irgendwie alles gut, aber der Sturm tobt noch. Petrus reizt es auszuprobieren, ob er auch kann, was Jesus kann. Man denkt, Petrus hat überhaupt nichts verstanden. Oder man kann auch denken, Petrus ist wenigstens ehrlich. Im Grunde reizt es uns doch alle, mal übers Wasser zu laufen, oder? Das wäre doch mal ein Zeichen. Oder irgendwo mal, dass mal richtig die Hand Gottes reinschlägt in das Unrecht dieser Welt. Das reizt uns doch im Stillen an manchen Stellen doch irgendwie auch, dass Jesus handelt, nachvollziehbar für andere Menschen etwas tut. Petrus spricht's aus. Großmaul, aber ehrlich. Und später die Stütze, die Säule der Jerusalemer Gemeinde. Später ist er den Weg Jesu gegangen wie kaum ein anderer. Aber hier ist er noch unterwegs. Petrus erlebt die Herausforderung, auf diese Stimme Jesu zu hören, zweimal. Einmal mit den Jüngern, dass sie schreien, Hilfe, ein Gespenst kommt, und sie erleben diese gute Erfahrung, diese vierte Nachtwache, wo Jesus vor ihnen steht und sagt, ich bin es, seid ruhig, seid ohne Angst. Und Petrus muss diese Erfahrung gleich nochmal machen. Gott weiß in seiner Allmacht, in seiner Weisheit sehr wohl, wer von uns welche Erfahrung und wie viel vierte Nachtwachen braucht. Das weiß Gott. Und er weiß, der Petrus braucht es nochmal. Thomas später brauchte wieder was anderes. Als Petrus nun aus dem Boot steigt, alles ist gut. Und in dem Moment fängt Petrus an zu überlegen. Und vermutlich wird es uns nicht anders ergangen sein. Man steigt ja nicht alle Tage aus dem Boot auf das Wasser und es hält. Und Petrus schaut plötzlich um sich. Das ist ja unglaublich. Ich kann das auch. Ich kann das auch. Das ist ja der Wahnsinn. Ich kann auf dem Wasser gehen. Und in dem Moment ist es schon zu spät. Als Petrus das vom Wind aufgepeitschte Wasser sah, wie gesagt, in dem Moment stürmt es noch. Als Petrus die großen Wellen in sein Bewusstsein richtig aufnimmt, meine Güte, ich und vor dieser Welle und ich gehe nicht unter. Als er den Mund vollkriegt und Wasser schlucken muss, da geht er unter. Voller Erregung und Anspannung, was passiert jetzt als nächstes? Die gleiche Anspannung wie vorhin im Sturm schon. Und dann die Frage, Herr, warum hilfst du nicht? Und dann fällt ihm nur noch eines ein, zu schreien, Herr, hilf mir. Herr, hilf mir. Sieht er nicht auf Jesus, dann ist sein Glaube dahin. Vielleicht ist das die Erklärung für uns, was Glaube eigentlich bedeutet. Denn im Grunde ist der Glaube nichts anderes als eine bestimmte Blickrichtung. Der Hebräerbrief im Kapitel 12 formuliert es so, ein Hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und die Frage, die ich für mich selber immer wieder neu stelle und beantworten kann und vielleicht muss, was habe ich für eine Blickrichtung? Auf wen oder auf was schaue ich? Auf Christus schauen ist die Lehre aus dieser Begebenheit. Das ist schon Glaube. Auf Christus zu schauen und von ihm alles zu erwarten, das ist schon Glaube. Herr, hilf! Das genügt dem Heiland. Und sogleich, ihr habt das sicherlich gemerkt beim Lesen vorhin des Textes, dieser Begriff kommt an zwei Stellen vor. Und das ist vom Grundtext her auch sehr gut an der Stelle übersetzt, selbst bei Luther. Im Vers 27, als sie vor Furcht schreien, sogleich redet Jesus mit ihnen. Sogleich, in dem Augenblick. Und dann, als Petrus untergeht im Vers 31, Jesus aber streckte sogleich, ist dasselbe Wort, sogleich streckt Jesus die Hand aus. Das dürfen wir getrost als Verheißung mit in unser Herz nehmen. Da, wo ich mit ganzem Herzen nach ihm rufe, geschieht vielleicht nicht das Spektakuläre, das Wunder, aber dieses sogleich, dass Jesus hört und weiß, um was es geht. Das ist die Verheißung und Zusage. Es hängt nicht von mir selbst ab, das, was zwischen Gott und mir geschieht. Von einem hängt es ab und das ist der Heiland. Das ist der Heiland. Ich möchte abschließen mit einer kurzen Begegnung, die ich vor einiger Zeit hatte. Ein kleiner Junge kommt zu mir. Im Sabbat in der Gemeinde, unterm Arm die Bibel, einer, der schon lesen konnte, gerade so, aufgeweckt und neugierig ohne Ende. Und er hatte scheinbar bei den Erwachsenen in der Lektion gesessen. Und er fragt mich, sag mal, du bist doch ganz schlau. Er hatte irgendwie mitgekriegt, dass andere meinten, ich sei wichtig, was ja auch nicht stimmt. Er sagte, was ist Heiligtumslehre? Ich sag, wie kommst du auf die Frage? Ja, die haben ständig dieses Wort davon benutzt, Heiligtumslehre. Und ich habe in meiner Bibel geguckt, hatte auch eine Konkordanz drin, ganz schlauer Bursche. Heiligtumslehre gibt es nicht. Aha, dachte ich. Die Erwachsenen reden wieder mal in Zungen, wie wir das so oft tun. Und dann habe ich überlegt, wie erkläre ich ihm Heiligtumslehre? Manche von uns haben ja eine Vorstellung von Heiligtumslehre, die mit dem Biblischen, wie Gott es meint, nichts zu tun hat. Manche so ganz treue Seelen, der liebe Gott achtet auf jeden Fehler, wo er im Heiligtum ist. Und ich dachte an eine Begebenheit, als ich selber Kind war, in Friedensau, Vorort des Heiligtums Friedensau. Da steht ja, der Herr kommt, an der Wand sogar eingemauert. Und wie wir als Kinder einiges immer wieder an Dummheiten gemacht haben, es stimmt ja. Und wie mich eines Tages jemand heranpfiff und sagte, hier, Martin, ich muss mal mit dir reden, dort und dort sind Dinge kaputt gegangen und du kannst mir doch bestimmt sagen, wer das war. Natürlich wusste ich, wer das war, ich war ja selber mit dabei, war ja auch beteiligt. Oder war ich sogar selber, ist zu lange her. Und er sagte, du kannst mir das doch sagen. Ich sage, nein, ich kann nicht. Und dann war die Antwort, und das ist Heiligtumslehre, wie ich sie aus Kindertagen kenne, dann war die Antwort, du weißt, der Zeigefinger war dabei, das ist ganz wichtig manchmal bei uns Adventisten, der Heiland sitzt im himmlischen Heiligtum mit seinem dicken Buch und er schreibt genau das dort rein. Wenn du jetzt lügst, dann schreibt er das auf und dann wird es dir am jüngsten Tag schlecht gehen. Und mir war klar, dass gleich nochmal die Frage kommt. Mit dieser Drohung war natürlich eine Wirkung erhofft, dass ich dann geständig bin. Und mir war auch klar, dass er längst wusste, dass ich dort mitbeteiligt war. Und er fragte mich noch einmal, und kannst du mir sagen, wer das war? Und ich sage, nein, ich kann nicht. Ich habe nochmal Nein gesagt. Und dann bin ich gegangen. Ich hatte keine Lust, dass am Abend des Tages wieder irgendwelche Leute an der Tür stehen und petzen, wie so oft, und du willst Predigers Kind sein. Und dann sah dieser kleine Junge vor mir und fragt mich, was ist Heiligtumslehre? Und ich habe ihm gesagt, Heiligtumslehre ist ein komisches Wort, das stimmt. Aber was damit gemeint ist, das kann ich versuchen, dir zu erklären. Der Heiland, nachdem er gekreuzigt wurde und auferstanden ist, ist er zu Gott, dem Vater, in den Himmel aufgefahren. Und dort ist er seitdem. Und er ist beim Thron Gottes, direkt neben dem Vater sitzt er. Und er kennt dich. Und dann habe ich ihn angeschaut und er guckte mich an und war gespannt, was jetzt kommt. Und ich sage, er liebt dich über alles. Und er, wenn er an dich denkt, dann freut er sich, dass es dich gibt. Und er redet mit dem Vater über dich. Stell dir vor, habe ich gesagt, er redet mit Gott Vater über dich. Und was redet er über mich? Ich sage nur Gutes. Nur Gutes. Stimmt das wirklich? Ich sage, das stimmt wirklich. Ich sage, und nicht genug, dass Jesus dort ist und über dich gut spricht. Du hast doch einen Engel, der dort die ganze Zeit vor Gott ist und Gott von dir erzählt. Wo steht das? Wo steht das? Aber ich bin ja bibelfest als Vorsteher sowieso. Ich kenne das ganze Bibel auswendig. Und ich habe ihm Matthäus 18 vorgelesen. Ihre Engel sehen alle Zeit das Vater des Angesichts im Himmel. Ihre, das sind die Kinder. Und ich merkte, wie er immer gerader stand und so ein lächelndes Gesicht hatte und sich freute. Und ich sage, und dein Engel alle Zeit, die ganze Zeit ist er bei Gott, dem Vater, neben Christus und redet Gutes über dich. Ich sage, das ist Heiligtumslehre. Und ich sage, wenn dir irgendjemand was anderes erzählt, dann kommt das nicht aus der Bibel. Das Entscheidende zwischen dir und Gott geschieht im Herzen Jesu. Das ist unser Trost. Das soll unser Glaube sein. Das soll unsere Hoffnung sein. Wir haben keinen Grund zu verzweifeln, was immer geschieht. Wir können uns an Christus hängen, wie Luther das mal formuliert hat. Ganz gleich, was unser Leben an Schuld und Fehlern hat. Und Christus, der für uns gestorben ist, wird sich für uns einsetzen und wird Gutes über uns sagen. Deshalb ist er am Kreuz gestorben, sonst macht das keinen Sinn. Und er wird zum Vater sagen, so hat es Luther einmal formuliert, ich kenne ihn, ich kenne sie. Und sie haben meine Gebote immer wieder übertreten und sind schuldig geworden. Aber lass sie durchschlupfen, denn ich starb auch für sie. Das, so Luther, soll meine Hoffnung sein. Und ich wünsche dir, dass es auch deine Hoffnung ist. Immerfort im Herzen, ganz tief drin. Diese Hoffnung und Zuversicht. Du bist Gottes Kind und durch Christus ist das unauslöschbar festgemacht. Römer 8. Gott segne dich und euch als Gemeinde über alle Maßen, mit allem, was uns beschäftigt und bewegt. Es ist alles in der Hand Gottes. Amen. Amen.